Moin und herzlich willkommen zum Bücherliebe-Podcast. Nach einem gestärkten Abendessen, was Juliane für mich gekocht hat, sitzen wir jetzt bei Regen zusammen. Also draußen regnet es, wir sitzen im Trocknen. Wir, das sind
Juliane Hagenström
und Hanna Stüber von der Buchhandlung Bücherliebe. Wir nehmen jetzt mittlerweile die 8. Folge für euch auf und uns gibt es nicht mehr nur noch auf der Homepage zu hören unter www.buchhandlung-bücherliebe.de, sondern auch bei Spotify.
Und wir haben diesmal das Thema Kochen und Kochen in der Literatur. Das erste Buch, was ich vorstelle, ist von Kate Young, Little Library Cookbook. 100 Rezepte aus den schönsten Romanen der Welt. Also für alle, die Literatur lieben und für alle, die dann auch noch gerne kochen, ist das ein ganz, ganz großartiges Buch. Die Autorin und Köchin Kate Young, die kommt aus Australien und erzählt, wie sie eigentlich zum Lesen gekommen ist und wie es dann kam, dass sie auch angefangen hat zu kochen. Und sie hat Rezepte aus Büchern von Astrid Lindgren. Sie hat Rezepte zum Beispiel aus dem Geheimen Garten von Burnett, und zwar Porridge. Sie hat aus einem Bär namens Paddington, hat sie Orangenmarmelade, das Ganze aufgeteilt in Rezepte zum Frühstück, zur Mittagspause, zur Tea Time oder zum Abendessen von Elena Ferrante, meine geniale Freundin, eine Pizza. Und sie erzählt halt immer, wie wichtig ihr dieses Buch war und dann gibt es die Rezepte dazu. Tolle Fotos, also ein super schönes Buch für alle, die Bücher lieben. Und ein tolles Geschenk für alle, die Bücher lieben.
Ja, Mama, wenn du zuhörst.
Genau. Und da sind natürlich, also das hatte ich ja eben auch, habe ich ja auch schon so ein paar Titel genannt. Es gibt halt auch in vielen alten, klassischen Büchern Rezepte. Und eine ganz bekannte Geschichte, die kennt bestimmt fast jeder, ist von Tanja Blixen, Babettes Fest oder auch Babettes Gastmahl. Viele kennen auch diesen Film. Das ist die Geschichte von Babette, die ist Französin und die hat es aber nach Norwegen in so ein kleines Dorf verschlagen. Und sie arbeitet da als Köchin für zwei Pfarrerstöchter. Ganz karges Essen, Trockenfisch und die haben auch nicht viel. Und die leben also da wirklich ein ganz simples, einfaches Leben. Und Babette gewinnt in der Lotterie. Und was nämlich die ganze Dorfgemeinschaft gar nicht wusste, Babette ist in Frankreich, in Paris, eine ganz bekannte Köchin gewesen. Und es hat sie aber aus unterschiedlichen Gründen nach Norwegen verschlagen. Und sie hat jetzt in der Lotterie gewonnen und gibt das ganze Geld für dieses Gastmahl aus. Sie lässt alles nach da oben in dieses Dorf kommen. Ob das Austern sind, ob das Geschirr ist, ob das Hummer ist. Das kommt in riesigen Kisten da an und sie bekocht das halbe Dorf auf jeden Fall. Das ist so fantastisch, weil es ist zum einen so eine liebenswerte Geste und zum anderen, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, könnte man überlegen, dass es vielleicht auch so ein Sinnbild ist dafür, dass man Kultur und Kunst auch für eine Form von Freiheit nehmen kann, für eine Erweiterung des Geistes. Also so könnte man das auch, man kann es auch einfach als normale Geschichte nehmen, die ganz berührend ist, aber man kann es auch noch ein bisschen weiter fassen. Eine ganz schöne Geschichte gibt es in verschiedenen Ausgaben. Ich habe jetzt hier die Ausgabe aus dem Penguin Verlag, die heißt Tanja Blixen, Babettes Fest und andere Erzählungen, kostet 10 Euro, gibt es als Taschenbuch. Bei wem es vielleicht so ein bisschen geklingelt hat, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Tanja Blixen ist eine dänische Autorin. Afrika, dunkellockende Welt ist der Roman gewesen, mit dem sie bekannt geworden ist, verfilmt unter Jenseits von Afrika.
Ah,
das ist die Autorin dazu. Und dann habe ich tatsächlich einen Titel von den Bestsellerlisten. Und zwar Bonigamus, eine Frage der Chemie. Das ist, finde ich, ein sehr besonderer Roman, allein schon von der Sprache. Das Debüt der Autorin Bonigamus, die 1957 geboren ist, das lässt für mich noch hoffen. Also, dass man auch, wenn man älter ist, vielleicht doch noch ein Debüt schreibt. Sie ist Amerikanerin, die jetzt aber in London lebt. Und es ist die Geschichte von Elizabeth Zott. Der Roman spielt Anfang der 60er Jahre. Und die Elizabeth ist eigentlich Chemikerin. Aber die hat überhaupt keine Chance, beruflich Fuß zu fassen. Und sie muss Geld verdienen, weil sie eine kleine Tochter hat. Aber niemand nimmt sie ernst, so in den Betrieben oder in den Laboren, wo sie arbeiten könnte. Und dann wird ihr angeboten, eine Kochshow zu moderieren. Die gab es Anfang der 60er Jahre schon so ab und an. Mhm. Und eigentlich soll sie dann da auch in so einer Kittelschürze stehen und so. Oder so einer Rüschenschürze.
Also so ein bisschen Hausfrauen-like.
Ja, genau. Oder? Das ist ja, ne? Also Fernseher haben ja langsam Einzug gehalten in die Haushalte. Ja. Und es gab aber dieses ganz klassische Frauenbild. Und sie macht das auch, diese Moderation. Und kocht halt auch in dieser Show. Aber was das Besondere ist, sie erzählt diese Rezepte und kocht dabei und erzählt über die ganzen chemischen Zusammenhänge, weil sie ja Chemikerin ist. Und das ist zu Anfang total irritierend, auch für die Leute, die sie da eingestellt haben. Das Interessante ist aber, dass diese Show so ein Erfolg ist und es hat ganz viel Einfluss auf das Leben vieler Frauen, die plötzlich das Gefühl haben, ich kann eigentlich mehr als in Kittelschürze zu Hause stehen und vielleicht im Gartenverein beitreten. Und es entwickelt sich so unterschwellig so eine Frauenbefreiungsbewegung, wenn man das mal so sagen kann. Ein toller Roman. Also man muss sagen, also da kommt auch ein Hund vor. Und was ich eigentlich überhaupt nicht mag, sind Hunde, die oder Tiere, die personifiziert werden und sprechen. Das stört mich normalerweise furchtbar.
Ja,
das muss man irgendwie wissen, aber das...
Also das heißt, der Hund spricht.
Der Hund spricht, aber das ist so nett trotz allem gemacht. Okay. Also nur, man muss das irgendwie wissen. Ich war zu Anfang total schockiert und dann habe ich mir gedacht, ach, ist eigentlich total nett. Ein toller Roman, also wirklich berechtigt auf den Bestsellerlisten. Das kann ich wirklich empfehlen. Bonigamus, eine Frage der Chemie im Piper Verlag für 24 Euro. Dann habe ich einen Roman, ich weiß jetzt nicht, ob der sich so ausspricht, Saygin Ersin. Das ist ein türkischer Autor und das Buch heißt Der Meisterkoch. Das ist ein Roman wie eine Geschichte aus 1001 Nacht. Auch wenn man das Cover sieht, hat so goldene Ornamente drauf. Das spielt auch tatsächlich im Orient im 16. Jahrhundert. Und es dreht sich um einen jungen Koch, der ja fast Zauberkräfte hat, wenn er kocht, weil er kann so kochen mit diesen ganzen orientalischen Zutaten. Man hat förmlich das Gefühl, das riecht aus diesem Buch nach Curry, nach Reis. Also ganz, ganz großartig. Und er hat die Gabe, das so zu kochen, dass Menschen zum Beispiel ihre Meinung ändern oder dass sie sich anders fühlen oder so. Und das Ganze, also der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass er seine große Liebe wieder finden möchte, die im Sultanspalast lebt, in dem Frauentrakt. Ein wirklich ganz, ganz schönes Buch, was wirklich sich wie ein Märchen liest. Und gleichzeitig sind es so diese Düfte, die einem da entgegenkommen. Also Saygin Ersin, Der Meisterkoch, bei Atlantik erschienen, als Taschenbuch für 12,90 €. So, und jetzt komme ich zu meinem ersten richtigen Kochbuch, und zwar von Jotam Ottolenghi. Ein ganz begnadeter Koch, der ein Restaurant in London hat. Ottolenghi ist ein israelisch-britischer Koch und Kochbuchautor. Der hat schon sehr, sehr viele Kochbücher geschrieben und so sein Kochstil ist dem Mittleren Osten so zuzuordnen. Er hat halt viele Zutaten, die auch in dem Meisterkoch auftauchen. Er kocht viel mit Harissa, mit Kreuzkümmel, mit Gewürzmischung, mit Curry. Und dieses Kochbuch, Simple, ist tatsächlich ein Kochbuch, wo es sich um ganz einfache Rezepte geht. Er hat sich vorgenommen, dass es nur 10 Zutaten gibt zu jedem Rezept. Es sind sehr viele vegetarische Rezepte drin und auch ein paar Fleischrezepte. Und man kann das tatsächlich super, super nachkochen. Ich würde jedem empfehlen, der Lust hat, diese Rezepte nachzukochen und auch auf und merkt, was der überhaupt für eine super tolle Küche hat. Der hat halt wirklich noch mehr Kochbücher. Sich so einen Grundstock zuzulegen mit Gewürzen, so ein paar besonderen Linsen oder so, die er benutzt, weil man dann wirklich sofort loslegen kann. Also ganz großartig, eine große Empfehlung. Otto Lengi, Simple, das Kochbuch, bei DK erschienen für 29,95.
Dann kommen wir jetzt vom Kochen zum Backen.
Mhm.
Gehört ja auch mit in die Küche.
Eindeutig.
Genau. Und da habe ich als erstes Buch Der Geschichtenbäcker von Carsten Henn. Das war eins der Bücher, die ich gelesen hatte und ganz begeistert war. Also Carsten Henn schreibt einfach ganz toll. Der hat so eine ganz, ganz besondere Art, das Ganze zu schreiben. Und in dem Buch geht es um die beiden Protagonisten. Einmal um die Tänzerin Sophie und einmal um den Bäcker Giacomo. Sophie ist eigentlich Tänzerin, ist aber gestürzt und kann jetzt nicht mehr tanzen. Das ist einfach für sie eine totale Katastrophe. Sie wollte Profitänzerin werden, wollte Großkarriere machen und das ist alles für sie dahin. Und um so ein bisschen dem ganzen Arbeitsamt-Generve zu entgehen, fängt sie bei sich im Dorf in der Bäckerei so einen Hiwi-Job an. Also für sie war klar, sie geht dahin, benimmt sich mehr oder weniger gut und kündigt dann halt wieder. Aber dann kann sie jetzt sagen, ja, ich habe mal einen Job gehabt und hat erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Und da stößt sie dann auf den Bäcker Giacomo. Der ein bisschen zurückgezogen lebt in diesem Dorf. Es ist ein kleines Dorf, es gibt nur diesen einen Bäcker da. Eine ganz liebe Person ist. Und er überzeugt sie von sich. Also Sophie ist auf einmal gar nicht mehr so, findet es gar nicht mehr so schlimm da und möchte auch gar nicht mehr weg, sondern sie freunden sich so ein bisschen an. Sie lernt viel von ihm und er backt natürlich hauptsächlich Brot und Brötchen. Und er backt sie nicht nur mit Wasser und mit Mehl, und natürlich mit ganz viel Liebe, sondern er hat noch eine ganz spezielle Zutat. Und die sorgt dafür, dass jedes Brot für eine bestimmte Person ist. Also man sieht da diese Brote liegen und die sehen alle gleich aus. Aber seine etwas mürrische, verknatterte, manchmal etwas unfreundliche Dame, die da vorne den Verkauf macht, weiß genau, wenn Familie Müller reinkommt, kriegt Familie Müller genau das Brot in die Hand gedrückt. Die weiß, welches Brot für welche Familie ist. Und die schmecken auch unterschiedlich. Also wenn man die Brote sieht und man schneidet sich von einem Stück ab, die schmecken ein bisschen unterschiedlich. Und es ist eine ganz spezielle Zutat, die damit reinkommt. Das ist ein großes Geheimnis, was jeder rausfindet, wenn er dieses Buch liest. Und Sophie lernt durch diese Zutat, die er mit hineinmacht, ganz viel. Sie kriegt ganz viele Lebenstipps von ihm. Sie hat total Stress mit ihrem Mann, weil sie halt so genervt ist, dass sie nicht mehr tanzen kann. Und er hilft ihr wirklich in vielen Belangen. Und die fangen einfach sehr an, sich eine ganz tolle Freundschaft aufzubauen. Da gibt es Lebenstipps, da gibt es Weisheiten in diesem Buch. Und ja, ist ganz, ganz toll geschrieben. Und man riecht förmlich, so wie man in deinem Buch das Curry riecht, riecht man in diesem Buch einfach so richtig lecker, frisch gebackenes Brot, finde ich, wenn man das liest. Also
ich finde das sehr spannend, dass die Idee, dass was Gebackenes oder Gekochtes eine Auswirkung auf den Konsumierenden hat. Also das ja...
Ja, scheint in den Büchern öfter vorzukommen.
Sehr interessant, ja. Finde ich total.
Ja, habe ich gerade, als du das vorgestellt hast, dachte ich auch, oh Mensch, das wiederholt sich gleich nochmal nur mit Gebackenem tatsächlich.
Das ist ja spannend, also das Buch kenne ich nicht.
Also
ist ja sehr interessant.
Ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben, kann ich nur empfehlen. Ich habe mir so ein paar Kritiken auch vorher nochmal durchgelesen und es sagen ganz viele, also wirklich ein tolles Buch. Viele tendieren aber auch oder sagen aber auch, aber als Buchfanatiker, als Buchliebhaber, fanden sie auch Der Buchspazierer von Carsten Henn ganz, ganz toll. Das habe ich ja auch verschlungen, dieses Buch. Das habe ich an einem Tag durchgelesen, weil das natürlich mehr das Buchthema hat. Das hier ist jetzt mehr das Thema Backen, was drin vorkommt, aber trotzdem mit sehr viel Herz und Liebe geschrieben. Also eine große Empfehlung. Das ist Der Geschichtenbäcker von Carsten Henn im Piper Verlag erschienen und kostet festgebunden 15 Euro.
Super. Ach nee, du machst noch weiter.
Ich mach noch weiter, genau. Ach, wir bleiben weiter beim Thema Backen nämlich. Und zwar haben wir jetzt auch mal ein Kinder- und Jugendbuch mit dabei. Und zwar ist das die Glücksbäckerei. In diesem Fall die Glücksbäckerei, das magische Rezeptbuch. Das ist nämlich Teil 1 einer Reihe. Es gibt mittlerweile 8 Bücher. Ist geschrieben von Catherine Littlewood und übersetzt ins Deutsche von Eva Rickert. Das ist wirklich ein ganz süß aufgemachtes, ein bisschen mit Silberglitzer und so einem verträumten Mädchen. Es sieht sehr nach einem Mädchenbuch aus. Ich finde, es können aber auch Jungs lesen, weil es hat ein bisschen was mit Magie zu tun. Es hat was mit Kochen zu tun. Und es ist auf jeden Fall für Kinder im Alter so ab 10 Jahren ungefähr. Also es geht um die Familie Glück. Nicht mit Ü, sondern mit Y geschrieben. Familie Glück. Und draußen auf dem Cover, da sehen wir Rose. Rose ist 10 Jahre alt. Und Mama und Papa haben halt eine Bäckerei. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihren Eltern mit rausfahren muss und ihre Mutter bei absolut starkem Gewitter sich auf den Berg stellt mit einem Glas in der Hand und Blitze einfängt. Und sie hat total Angst um ihre Mutter und denkt, was machen die denn? Und dann sagt der Vater, sie müssen ganz schnell zurück in die Bäckerei. Und dann sieht sie, wie ihre Mama diese Blitze in den Teig einrührt. Und da kommt ihr das erste Mal der Gedanke, okay, vielleicht sind wir keine so ganz normale Bäckerei. Vielleicht sind wir doch eine etwas besondere Bäckerei. Und es ist so, dass diese Familie ein Zauberkoch- oder Backbuch sozusagen besitzt. Da dürfen die Kinder, das sind einmal Rose und dann hat sie noch 3 Brüder, auch keinen Blick reinwerfen. Ne? Das halten die Eltern so ein bisschen von ihr geheim. Und 2 Jahre später, als Rose 12 ist, kommt die Bürgermeisterin aus der Stadt und nimmt ihre Eltern mit, weil die zu einem Geheimauftrag müssen. Sie wissen nicht, wohin. Es ist nur klar, die Kinder bleiben zu Hause, die Nanny ist da und der Bäckergehilfe ist da. Und sie bleiben halt da, aber die klare Ansage ist, bitte, ne, Finger weg von diesem Backbuch. Also da dürft ihr nicht ran. Da halten die sich auch dran. Und dann kommt aber eine Frau und die sagt, hallo, ich bin eure Tante Lilly. Die Kinder denken sich, okay, wir wussten bisher nichts von der Tante Lilly, aber gut, wenn die sagt, sie ist Tante Lilly und sie will bei uns einziehen, bitte soll sie doch bei uns einziehen. Und auf ganz mysteriöse Umstände, man weiß nicht so genau, warum erzählen die Kinder auch nie ihren Eltern, dass Tante Lilly da ist. Also das, die ist halt da, es wird aber den Eltern gegenüber auch so gar nicht erwähnt.
Die merken nicht, dass Lilly da ist?
Ja doch, die Kinder wissen, dass Lilly da ist, aber die Eltern sind ja noch weg. Die sind weg mit der Bürgermeisterin, okay. Genau. Mhm. Und Lilly zieht halt da ein und fängt dann irgendwann an zu sagen, Mensch, ne, ihr habt da doch so ein Backbuch, darf ich da vielleicht mal, nee.
Das ist doch bestimmt eine böse
Hexe. Ja, ich weiß auch nicht, es bleibt so ein bisschen offen, am Anfang zumindest. Und naja, dann sagt Rose immer, nee, wir dürfen da nicht ran, das geht nicht. Aber irgendwann, weil die Tante Lilly hat eine eigene Show und ist so ein bisschen berühmt und macht das Rose auch schmackhaft und sagt, Mensch, ne, so Ruhm und das ist schon was Tolles. Und dann sagt Rose mit ihren Brüdern zusammen, okay, dann suchen wir doch Rezepte raus, aber erstmal nur jetzt nicht so schlimme, so ein bisschen einfachere. Und dann fangen die an zu backen und denken zwar, jo, das sind harmlose Rezepte, aber da geht dann doch relativ viel schief. Und was genau schief geht, wisst ihr, wenn ihr das Buch lest.
Das ist jetzt ein bisschen gemein.
Ein kleiner Cliffhanger. Genau. Also ich weiß schon, dass die Tochter von meiner Freundin sich schon sehr drauf freut. Da habe ich nämlich versprochen, dass wenn wir den Podcast aufgenommen haben, dass sie es dann lesen darf, weil die lesebegeistert ist. Und die kochen auch ganz gerne mal in der Familie. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil dieses Buch, was ich hier jetzt habe, ist eine limitierte Sonderausgabe. Und da sind hinten wirklich ganz tolle Rezepte drin. Und zwar jetzt nicht so, also schon so ein bisschen auch für Kinder gemacht. Da ist zum Beispiel Komm aus dem Quarkkuchen oder ein Lernleichtbällchen. Ich meine, wenn man die macht, vielleicht hilft es dann ja, dass man für die Mathearbeit besser lernen kann. Wer ja, weiß.
Solange wir wissen, wie man da den Zauber reinkriegt.
Oder ein, ne? Traudichtörtchen. Ja, das ist bestimmt hier irgendwie mit aufgeführt. Das Buch ist also wirklich ganz, ganz süß und gerade für Kinder so ab 10, wahrscheinlich eher für Mädchen als für Jungs. Aber wenn Jungs gerne kochen, finden die da bestimmt auch Gefallen dran. Das ist die Glücksbäckerei, der erste Band, das magische Rezeptbuch von Catherine Littlewood und kostet gebunden 12 Euro.
Das sieht richtig toll aus und kostet nur 12 Euro.
Ja, habe mich auch sehr gewundert. Ja, genau.
Das ist schon toll.
Und dann habe ich noch ein Backbuch. Und zwar heißt das Backen mit Love. Und das ist also von außen schon, ne, haptisch irgendwie ganz, ganz toll. Und wenn man es aufschlägt, hat man so ein bisschen das Gefühl, man guckt sich eine alte Sammlung an von Rezepten, wo jemand Notizen gemacht hat, sich Sachen aus einer Zeitschrift mit dazugeklebt hat. Also das ist ganz, ganz toll aufgemacht mit verschiedenen Schriftstilen tatsächlich und ein ganz, ganz buntes Potpourri einfach aus, ja, aus Sachen zum Backen. Und das, also es sieht, ich, also es ist allein optisch schon schön.
Super,
ne?
Liebevoll gemacht.
Wirklich ein ganz, ganz tolles Buch gemacht. Fotos drin, es gibt Sachen zum Valentinstag, zu Ostern, Teeparty als Geburtstagsfest, Ice Cream, Afternoon Tea, also es sind verschiedene Rubriken tatsächlich eingeteilt. Weihnachten ist natürlich auch mit dabei, Pizza from Santa. Bin ich sehr gespannt, was das zum Beispiel wäre. Also ganz, ganz toll gemacht, ganz schick aufgebaut und wer gerne in der Küche steht, wer gerne backt, und das nicht nur zu Weihnachten. Ah, das ist ein ganz schickes Lebkuchenhaus, das man da selber machen kann. Das ist tatsächlich ein Buch, was ich dann empfehlen würde, wer backen mag.
Mhm, absolut.
Also ganz toll. Das ist Backen with Love, Rezepte aus dem Rosa Haus und kostet 22,99 €.
Und hat auch noch ein Lesebändchen.
Das und hat ein Lesebändchen. Mhm. Lesebändchen in Koch- und Backbüchern ist super. Ja, ja. Oder generell in Büchern, ja.
Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass Kochbücher heute einfach anders sein müssen, damit man auch Lust hat, die mit nach Hause zu nehmen. Also ja. So ein Dr. Oetker Schur-Kochbuch kann man aus traditioneller Verbundenheit sicherlich gebrauchen, aber Kochbücher müssen heute mehr transportieren. Die müssen Geschichten erzählen, die müssen tolle Fotos beinhalten. Die müssen einfach Spaß machen, weil ein Rezept für einen Topfkuchen kann ich auch bei Chefkoch finden oder sonst auf irgendwelchen Seiten.
Ja.
Aber dass das einfach mit Lebensgefühl verknüpft ist. So muss so ein Kochbuch heute sein.
Ja,
das
und ich sehe halt auch gerne, was ich koche. Also wenn da nur Text steht und ich sehe gar nicht, wie soll denn zumindest ungefähr das Ergebnis aussehen. Also ich brauche da auch mal so ein bisschen optischen Anreiz. Und also auch gerade das jetzt ist wirklich, also die wir uns ausgesucht haben, sind alle toll ausgemacht, die Kochbücher, auch die gleich noch folgen. Wirklich, wo man sagt, die stellt man sich gerne zu Hause hin und guckt einfach durch und blättert
durch. Und
guckt
auch immer mal wieder rein.
Ja, genau.
Einfach, weil es ein schöner Moment ist,
genau. Die
Bücher aufzuschlagen.
Ja.
Ich stelle noch mal zwei Romane vor. Das eine ist von Kim, weiß ich jetzt nicht genau, wie die sich ausspricht, wahrscheinlich Kim Thuy, eine Vietnamesin, die in Kanada lebt mittlerweile. Der Geschmack der Sehnsucht ist übersetzt aus dem Französischen von Andrea Alvermann, Brigitte Große. Dieser Roman, ganz schmal, nur so ein paar Seiten, 140 Seiten, ist die Geschichte, und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen autobiografisch, ist die Geschichte eines jungen Mädchens, die gebeutelt durch den vietnamesischen Bürgerkrieg von einer Mutter zur nächsten gegeben wird, weil die Frauen immer hoffen, dass es ihr dann besser geht. Und bei der dritten Mutter schließlich, bei der dritten Pflegemutter, die entscheidet sich, das mittlerweile junge Mädchen zu verheiraten an einen Vietnamesen, der in Kanada lebt. Sie kennt ihn überhaupt nicht. Der taucht dann da irgendwie einmal auf in Vietnam. Und sie hat auch nie gelernt, also was bleibt ihr anderes über? Es ist einfach auch Krieg. Sie reist dann nach Kanada, heiratet diesen Mann, der sehr, sehr viel älter ist als sie. Und der betreibt eine Suppenküche. Und zu Anfang sieht sie diese ganze neue Welt um sich herum immer nur durch diese kleine Klappe in dieser Suppenküche. Und irgendwann erinnert sie sich aber, dass sie selber auch zusammen mit ihrer Mutter gekocht hat. Ihre Mutter hat sie in die Geheimnisse der vietnamesischen Küche eingeweiht. Und sie fängt dann an, in dieser ganz einfachen Suppenküche ihr Können zu perfektionieren. Und die Küche ist so gut, dass sie sich also da wirklich einen Namen macht. Vorher war das einfach nur so eine Suppenküche. Und also sie wirklich diese Suppenküche zu einem ganz angesagten Restaurant führt. Also das hat auch Auswirkungen einfach auf ihr Verhältnis zu sich selbst. Und es gibt dann auch noch, ja, in dem man kann schon sagen, dass es auch einen Ausblick auf Veränderungen in ihrem Leben gibt. Also auch hier duftet es total nach asiatischer Küche. Also man kann sich förmlich vorstellen, dass man dann so eine vietnamesische Nudelsuppe bekommt und man sieht den Koriander da mit den Fettaugen und also zu schön. Also das finde ich ist sowieso das Besondere bei Büchern, bei Romanen, wo Kochen eine Rolle spielt, dass man wirklich das Gefühl hat, dass da auch die Geschmacks- und die Geruchssinne angesprochen werden. Es ist nicht nur, dass wir ein schönes Buch in der Hand halten, sondern es duftet da auch noch raus. Schön bei dieser Ausgabe aus dem Kunstmann Verlag ist, da wird rechts und links viel Platz gelassen. Und an der Seite, ich kann dir das ja mal zeigen, sind die vietnamesischen, also die Worte, die im Text auftauchen, werden nochmal übersetzt ins Vietnamesische. Natürlich kann ich das, man weiß ja nicht, wie sich das ausspricht, aber ich finde die Idee nett. Also wenn man sich noch nie mit Vietnam beschäftigt hat, weiß man auch gar nicht, wie die Buchstaben aussehen. Und deswegen ist es natürlich auch spannend, das mal hier so zu sehen.
Tolle Idee.
Eine ganz, ganz schöne Ausgabe. Kim Thuy, der Geschmack der Sehnsucht im Kunstmann Verlag, kostet 16,95 und finde, so ein Buch ist, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, ist das einfach ein schönes Geschenk für den Gastgeber.
Ja, definitiv.
Also wirklich eine ganz, ganz liebevoll geschriebene Geschichte. Und da habe ich nämlich noch eine, auch das ist auch ein relativ kleines Buch, was man, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, aber auch sonst super verschenken kann. Das Buch ist von Jackie Durand, Rezepte meines Vaters. Jackie Durand ist Journalist und Gastrokritiker in Frankreich. Der hat auch eine wöchentliche Kolumne. Und das ist sein erster Roman. Auch der, würde ich sagen, ähnlich wie der vietnamesische Roman, hat sehr viele autobiografische Züge. Es ist eine sehr berührende Vater-Sohn-Geschichte. Und es ist eine Liebeserklärung wiederum an die französische Küche, die ja auch viel Knoblauch, also auch da duftet es. Monsieur Henri, der ist ein ganz unvergleichlicher Koch. Der hat so ein kleines Bistro irgendwo im Osten in Frankreich. Der erzieht seinen Sohn mehr oder weniger allein, lebt aber eigentlich mehr in der Küche, als dass er sich tatsächlich so richtig um seinen Sohn kümmert. Und was aber Henri seinem Sohn immer sagt, dass er auf gar keinen Fall Koch werden soll. Weil Henri auch weiß, dass Kochen einfach auch sehr anstrengend ist. In den ersten Jahren hat er noch so einen Herd, den er wirklich richtig befeuert so. Und kriegt relativ spät erst dann ein Gasherd, aber vorher, also der hat wirklich, das ist eine ganz ursprüngliche Küche. Mhm. Ab und zu wird dann auch so ein Rezept erwähnt, das möchte man, also die französische Küche hat ja auch so Sachen, die möchte man nicht unbedingt essen, sie ist auch ein bisschen fleischlastig und dann gibt es auch mal Schweineohr oder sonst was. Also das ist auch nicht so meine Welt oder wir wissen ja auch, dass Schnecken oder sonst was gegessen wird. Aber es ist trotzdem eine besondere Küche. Es ist eine sehr feine Küche.
Ja.
Henri hat auch ein Rezeptbuch, aber das versteckt er vor seinem Sohn, weil er will auf gar keinen Fall, dass sein Sohn Koch wird. Diese ganze Geschichte wird in Rückblenden erzählt. Weil eigentlich sitzt Julien, so heißt der Sohn, am Sterbebett seines Vaters. So fängt es an. Super berührend, gleich die ersten Sätze. Und während er am Sterbebett seines Vaters sitzt, kommen diese ganzen Erinnerungen an seine Kindheit und an seine Jugend hoch. Und es ist wirklich eine Liebeserklärung an einen sehr wortkargen Mann, der aber trotzdem eigentlich alles für seinen Sohn gemacht hat. Da wird also, was ich also auch sehr berührend fand und habe mich da nie so viel mit beschäftigt, dieser Henri, der ist auch im Algerienkrieg gewesen. Und ich habe mich dann daraufhin erstmal mit dem Algerienkrieg so ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich da ganz, ganz wenig wusste. Auch in diesem Buch, was es ja immer gerne mal gibt, ist so ein Familiengeheimnis. Das erzähle ich jetzt natürlich nicht. Aber also eine ganz, ganz liebenswerte Geschichte kann ich also wirklich jedem nur ans Herz legen, der gute Geschichten mag, der kochen mag, der gerne isst. Jackie Durand, die Rezepte meines Vaters, im Rowohlt Verlag erschienen für 10 Euro.
Ja, jetzt haben wir von Büchern gehört, von Leuten, die kochen können.
Gibt aber auch genug Leute, die können das nicht, müssen sich ja trotzdem irgendwie ernähren. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust und sagt, Mensch, so richtig gut im Kochen bin ich nicht, aber würde das total gerne machen. Und da haben wir jetzt ein tolles Kochbuch von J.F. Marley, das einfachste Kochbuch der Welt. Wir haben jetzt hier, oder ich habe jetzt hier die vegetarische Variante vor mir, das gibt es aber auch in einer, in allen, du sagst, ja, in mehreren Varianten sogar, genau, ne? Die normale haben wir ja auch liegen. Hier sind jetzt 130 Rezepte drin und das Wichtige ist, die haben maximal 6 Zutaten. Und ich habe da gerade durchgeblättert und habe gedacht, jo, das muss ich mal meinem Freund holen, weil das ist, und für mich selbst wäre das auch nicht schlecht, das ist nämlich tatsächlich, es klingt jetzt böse, aber deppensicher. Es ist immer mit Bildern dabei, es ist jetzt keine hohe Kunst, was die Illustrationen angeht, aber es ist immer auf einer Seite groß das Endprodukt sozusagen, so wie das Gericht aussehen soll, und auf der anderen Seite sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem wie viele es sind, Zutaten. Darunter steht in großer Schrift wirklich ganz einfach, was man machen muss. Es steht die Zubereitungszeit da. Es sind immer so kleine Strichmännchen gemalt, damit man weiß, für wie viele Personen das Ganze ist. Also wirklich ganz, ganz toll und einfach erklärt. Vegane Rezepte, vegetarische Rezepte und wirklich, also wirklich Rezepte, wo ich sage, ja, wenn ich dann einmal mir die Sachen aufschreibe, einkaufen war, kann eigentlich jeder wirklich danach damit kochen.
Das sind 5 Sätze, glaube ich, oder so. Und dann hat man...
Ja, also hier ist jetzt ein Tortellini-Salat mit Haselnüssen, habe ich jetzt gerade aufgeschlagen. Wie gesagt, das Endprodukt ist fotografiert, die einzelnen Zutaten. Es steht, neben sind so kleine Streuer hingemalt. Da steht halt Pfeffer und Salz. Das ist für 4 Personen, Zubereitungszeit 5 Minuten. Und da steht dann wirklich nur Zuckerschoten und Tortellini für 5 Minuten und kochendes Salzwasser geben. Abseihen und abkühlen lassen, die Haselnüsse hacken und mit dem Rucola und dem Haselnussöl vermischen, Zuckerschoten und Tortellini hinzugeben, alles vermengen, salzen, pfeffern, servieren. So, und damit habt ihr einen super leckeren Salat.
Der sieht echt gut aus.
Richtig gut, wäre ich nicht so satt von dem leckeren Essen von Juliane, würde ich jetzt Hunger kriegen, der wirklich gut aussieht und den einfach jeder wirklich machen kann. Also ganz, ganz tolle Rezepte drin, ganz viele verschiedene Rezepte wirklich. Also kunterbunt durch die vegetarische Küche. Gerade für Leute, die sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade zu Hause ausgezogen, Mama kocht nicht mehr für mich, ich muss jetzt alleine klarkommen, ist das zum Beispiel auch eine super Idee.
Kann man auch jedem Studenten schenken.
Ja, ne? Stimmt.
So, die jetzt anfangen zu studieren, Studentenkochbuch. Super. Ja,
Also wirklich ganz, ganz toll und einfach aufgebaut. Das einfachste Kochbuch der Welt von J.F. Marley erschien im
EMF
Verlag, genau, und kostet 20 Euro.
Ja, dann komme ich noch mal zu jemandem, der kochen kann. Das ist auch ein richtig schönes Buch. Isabel Vincent, Dinner mit Edward. Der Untertitel lautet Die Geschichte einer unerwarteten Freundschaft. Das ist auch so eine autofiktionale Geschichte. Bedeutet halt, dass die Hauptfigur auch so heißt wie die Autorin. Und es kann tatsächlich ihre Geschichte sein, muss es aber nicht. Isabel Vincent ist eine amerikanische Autorin, die in Toronto lebt. Und die hat aber auch eine ganze Weile in New York gelebt und sie schreibt Kolumnen für die New York Post. Die hat auch ganz viele andere spannende Geschichten, auch so ein bisschen Aufdeckungsjournalismus und so geschrieben. Also wenn man sich mit der so ein bisschen beschäftigt, sehr, sehr spannend. Aber diese Geschichte ist sehr persönlich. Isabel hat ihrer Freundin versprochen, dass sie sich eine Weile um den Vater ihrer Freundin kümmert, weil die Tochter keine Zeit hat. Und Edward ist schon Ende 80. Isabel denkt, okay, mache ich. Dem geht's gerade nicht so gut. Seine Frau ist gestorben. Und sie denkt, ja gut, dann besuche ich den mal. Hat sich mit ihm verabredet, kommt mit einer Flasche Wein unterm Arm da rein. Und sie begegnet dann einem ganz quirligen, sehr eloquenten, und kochbegeisterten Mann, der ein super Dinner für sie gekocht hat. Also der kann wirklich richtig gut kochen. Sie ist total angetan von ihm und es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen diesen beiden. Und sie treffen sich immer wieder. Er lädt sie dann immer wieder ein und die reden ganz viel. Sie ist irgendwie Mitte, Ende 40. Und er kann mit seiner Altersweisheit ihr auch ganz viele Ratschläge geben. Sie ist selber in so einer Lebenskrise Und ihm geht es ja auch nicht gut, weil er seine Frau verloren hat. Aber die beiden finden zusammen. Und ich habe in einer Kritik gelesen, da stand, das fand ich so nett, jeder sollte einen Edward haben. Ach, schön. Und das finde ich, also so empfinde ich das eigentlich ja. auch. Also ein ganz, ganz schönes, sehr, sehr liebenswertes Buch. Und das ist ein Buch für alle, die also so eine liebenswerten Geschichten mögen. Also es ist nicht albern oder so, überhaupt nicht. Mhm. Also sondern sehr, sehr, aber sehr lebensbejahend. Und für alle, die New York lieben, weil das in New York spielt. Und das taucht auch halt immer wieder auf. Also man spürt da auch so dieses pulsierende Leben in New York, was man, selbst wenn man noch nicht da war, sich vorstellen kann oder irgendwie in irgendwelchen Filmen gesehen hat oder so. Ein ganz, ganz nettes Buch. Also ich hätte auch gerne einen Edward. Isabel Vincent, Dinner mit Edward, bei Heine erschienen für 10 Euro.
Dann rutschen wir jetzt von New York einmal rüber nach Schweden. Und zwar, sie ist Superstar in Schweden. Sie ist Ernährungsberaterin und Foodbloggerin. Teilt sich mit mir den Vornamen, zu Hanna Olvenmark. Die hat ein Buch rausgebracht, beziehungsweise mittlerweile schon mehrere Kochbücher. Das, was ich hier vorliegen habe, heißt Nachhaltig kochen unter 1,50 Euro vegetarische Rezepte. Das mit unter 1 Euro ist bei der aktuellen Preisentwicklung nicht mehr so ganz gegeben, muss man ja mal so sagen. Aber ich habe das, ich glaube, zu Weihnachten oder zum Geburtstag jetzt von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und es ist wirklich ein Buch, Juliane sieht es ja, es ist bespickt mit Zetteln, mit kleinen Merkzetteln, entweder von Rezepten, die ich schon gekocht habe oder die ich auf jeden Fall noch ausprobieren will. Es ist eine super leckere One-Pot-Pasta zum Beispiel mit drin. Das ist, finde ich, immer super, weil man hat einfach nicht so viel zum Abwaschen danach und die schmeckt richtig, richtig gut. Ich habe nur festgestellt, es ist nichts, was man zweimal noch aufwärmen sollte, weil dann die Nudeln halt irgendwann...
nicht mehr schmecken.
Nee, ja, die werden halt sehr matschig. Ne?
Ach so, okay.
Sie kocht viel mit Linsen. Dadurch, dass es halt vegetarisch ist, sind viele Linsenrezepte mit drin. Was ich mir jetzt gerade rausgesucht habe und jetzt am Wochenende wahrscheinlich machen werde, sind grüne Erbsenpuffer mit Zitronenjoghurt und eigentlich Weizenreis. Habe ich auch nicht gekriegt, deswegen werde ich normalen Reis dazu essen. Also wirklich kunterbunt gemischt. Sie arbeitet mit nicht so sehr ausgefallenen Gewürzen. Also da ist auch ein super leckeres Curry mit drin und so. Man kommt so mit 1, 2 neuen Gewürzen, muss man sich vielleicht anschaffen. Aber sonst, wenn man das Gängige da hat, Oregano, Basilikum, Pfeffer, Salz, Rauchpaprika, das sind so Dinge, die ich zum Beispiel auch vorher schon im Haus hatte, kommt man da wirklich super mit klar. Wie gesagt, mittlerweile teurer als 1 Euro. Aber wir haben auch im Vorfeld ja nochmal rausgesucht. Sie hat ja eine neue Ausgabe rausgebracht. Das heißt jetzt nachhaltig kochen, die 40-Euro-Woche, über 50 günstige Saisonrezepte. Für 12,99 Euro gibt es das Buch. Das heißt, da hat sie sich so ein bisschen wahrscheinlich einfach den aktuellen Kostenbegebenheiten angepasst. Wenn man jetzt das 1 Euro dahinter weglässt und einfach nur super leckere vegetarische Rezepte haben will, die, wo sie immer so einen kleinen Vermerk gemacht hat, wenn man eine Sache austauscht, die dann auch eigentlich alle vegan sind tatsächlich, dann kann man das sehr, sehr gut nehmen. Nachhaltig kochen unter 1 Euro von Hanna Olvenmark, erschienen im Südwestverlag und kostet keine Ahnung wie viel, weil es klebt ein Aufkleber drüber.
Ich glaube, das war, weil du das Geschenk gekriegt hast. Ich glaube, das war 18 Euro. Du solltest das da jetzt nicht abholen.
Und kostet 18 Euro. Genau.
Nochmal einmal kurz nur zur Klärung. Nachhaltig kochen, warum? Weil das alles frische Zutaten sind und man dann keinen Müll produziert und weil es saisonale Rezepte sind?
Nachhaltig kochen vor allem, weil sie auch so ein bisschen versucht, halt genau, also Müll nicht zu produzieren. Sie kauft zum Beispiel jetzt nicht groß irgendwelche Dosen, sondern holt dann halt die Kichererbsen so, dass man die dann halt selber erst noch einlegen muss und gucken muss, da achtet sie drauf. Und ich glaube, das nachhaltig bezieht sich in dem Fall hauptsächlich auch auf, aber auch auf den Kostenpunkt, dass man da halt finanzmäßig guckt. Ich habe das dann mal durchgerechnet. Ich bin da aber auch, also war ich auch sehr pingelig tatsächlich.
Ist sie?
Ja, manchmal bin ich das. habe ich dann halt geguckt, wenn ich mir dann natürlich die Kichererbsen so hole, sie dann auch selber im Wasser einlegen muss und kochen muss, habe ich natürlich Stromkosten, die im Moment auch nicht zu verachten sind. Da komme ich billiger, wenn ich mir die Dose hole.
Gibt die übrigens auch im Glas.
Oder im Glas, ja, das ist wahrscheinlich die bessere Variante als die Dose. Du hast recht, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
Also wenn
wir da wirklich um Nachhaltigkeit gehen oder im Glas. Aber die gibt es halt schon gekocht, sodass ich sie einfach weiterverarbeiten kann. Mhm. Da sind so ein paar Sachen drin, wo ich dann halt so sage, so, naja, also kann ich dann, also gerade wenn es um, ne, es ist, der erste Titel ist halt auch, ist Geiz vielleicht doch geil? Es geht aber auch um Vorratshaltung, es geht darum, dass die Rezepte, die man als Lunchbox mitnehmen muss, sodass du halt nicht auf der Arbeit in der Mittagspause dir beim Bäcker das Brötchen holst, Reiseproviant oder wenn du ein Picknick machst. Also da hat sie tatsächlich viele Rezepte. Sie hatte tatsächlich auch die 30-Euro-Wochen drin, dass du halt so dir für die Woche halt alles vorkaufen kannst, frisch kaufen kannst. Also da geht es tatsächlich hauptsächlich um den finanziellen Aspekt, dass man halt einfach gute und frische Gerichte kochen kann, aber halt jetzt nicht irgendwie super, super viel Geld dafür ausgeben muss. Und da sind wirklich tolle Rezepte drin, muss ich sagen.
Ich komme noch mal zu einem Roman von Lea Santana, Der Sommer der Blütenfrauen. Ach, im Vorfeld muss ich dazu einfach auch sagen, ich habe mich vor 2 Tagen mit der Autorin getroffen, weil wir im Herbst eine Lesung mit ihr planen, mit ihrem neuen Buch. Und das war so nett, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich also noch mal begeisterter eigentlich von dem Buch bin. Es ist ein, wie man so schön sagt, ein Feel-Good-Roman. Mhm. Es ist leicht, aber es sind trotzdem Aspekte angesprochen, die viele von uns kennen. Es ist ein Roman für Frauen, das muss man einfach sagen. Das ist, merkt man auch schon so ein bisschen am Cover, da ist eine Zitrone vorne drauf, das Ganze aber in rosa, pink gehalten mit Blüten, finde ich sehr hübsch gemacht. Mhm. Also ist mal keine Frau mit Koffer oder so in der Hand. Ne? Also das haben wir ja auch viel. So, zu dem Roman. Es dreht sich um 3 Frauen. Da ist einmal Rose, ich glaube, dass sie so ausgesprochen wird, weil die nämlich in Deutschland lebt. Die arbeitet auf einem Biohof, auf so einem Biohof, die so kleine Ackerflächen vermieten, so Mietacker. Und ist über diese Arbeit auf dem Biohof dazu gekommen, einen Foodblog zu machen. Mhm. Und zwar mit Blütenrezepten. Und sie kann super gut fotografieren und kann dadurch diesen Foodblog besonders schön gestalten. Und fotografiert halt die Rosenblätter und die Wildkräuterblätter und so. Und entwickelt da auch Rezepte. Dann gibt es die Französin Marguerite. Die hat ein kleines Restaurant in Paris und versucht die ganze Zeit, dieses Restaurant am Laufen zu halten. Und dann gibt es noch die Food-Journalistin Viola. Die kommt aus Italien und lebt auch hauptsächlich in Italien. Und die Familie hat einen Weinberg und so ein kleines Restaurant irgendwo in Italien. Und diese 3 Frauen sind eigentlich alle so am Scheideweg in ihrem Leben. Die versuchen irgendwie gerade alle irgendwas Neues, wissen aber noch nicht, wo es hingeht. Und treffen sich durch Zufall auf einer kulinarischen Messe in Piemont. Und sie lernen sich da kennen, fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Und so in so einer Champagnerlaune geben sie sich auch, weil sie sich so mögen, geben sie sich das Versprechen, dass sie immer füreinander da sein werden. Mhm. Und fahren dann wieder zurück. Und sie ahnen nicht, dass dieses Versprechen, was sie sich gegeben haben, dass sie das schneller einlösen müssen, als sie sich überhaupt vorstellen können. 3 sehr sympathische Frauen, alle auf ihre Art auch so ein bisschen verrückt, sehr nett und unterhaltsam geschrieben. Und es dreht sich halt auch ums Kochen. Mhm. Mittlerweile gibt es halt ja zum Beispiel super tolle Foodblogs und so mit solchen Fotos. Also das Buch kann ich nur jedem empfehlen, der gerne mal was Leichtes zwischendurch lesen möchte.
So wie ich, ne?
Ja, genau. Hannah möchte das haben. Ich sehe schon. Lea Santana, Der Sommer der Blütenfrauen für 12,99 €. Und Santana ist übrigens kein Pseudonym. Die heißt tatsächlich Santana. Ich habe sie nämlich extra noch mal gefragt.
Ja, gut zu wissen, ne? Dann passt es aber eher vom Titel her, weil wir kommen jetzt von den Blüten, gehen wir weiter in den Garten mit unserem letzten Kochbuch. Und zwar Pfefferminzpesto und Fliederkuskus, köstliches aus Wiese, Wald und Garten, im AT-Verlag erschienen. Zusammengeschrieben von Judith Gemühr-Stalder, Katrin Fritz und Maurice K. Grünig. Das Buch hat Juliane mir, bevor wir jetzt den Podcast angefangen haben, in die Hand gedrückt. Und ich habe sofort gesagt, oh, war nur noch begeistert. Das ist unglaublich schön aufgebaut. Also ganz, ganz, ganz tolle Fotos von den Wildkräutern, von den Blumen, von den Blüten. Ich habe jetzt hier gerade den Mini-Kiwi-Salat aufgeschlagen und zeige es Juliane nochmal. Also selbst das ist ganz, ganz, ganz besonders fotografiert. Das passt zum Thema vorher mit dem Foodblog. Mm. Es ist einfach heutzutage, das haben wir ja schon gesagt, unglaublich wichtig, dass diese Kochbücher schön aufgebaut sind. Das ist wirklich eins, wo ich sage, also da macht selbst das reine Durchblättern einfach unglaublich Spaß.
Genau.
Sind natürlich ein bisschen besondere Rezepte.
Und man muss erstmal losgehen und suchen, weil es ja zum Teil Wildkräuter sind, ne?
Genau, da also, muss man dann wirklich
die gucken. Die findet man nicht auf dem Markt, ja, oder im Supermarkt. Mm.
Genau, aber wenn man sie dann hat, also hier Hibiskusbutter, die dann auch so einen schönen rosa-lila Touch hat einfach und mal was Besonderes. Stachelbeeren, gut, die kriegt man so. Stachelbeer-Blechkuchen ist hier mit drin. Also wirklich tolle Rezepte, gegrillte Zucchini mit Zitronen.
Verbene,
ja. Danke. Mhm. Und auch das alles ganz, ganz schön gemacht. Die Rezepte sind gut aufgeteilt. Auf der einen Seite sieht man ganz schön die Zutaten, die man braucht. Auf der anderen Seite steht dann, was man damit macht, auch kurz und knackig kurz geschrieben. Ja, genau. Wirklich.
Also, ne? Da muss man sich nicht lange durch so einen Text quälen. Ne?
Nee, genau. Und wie gesagt, immer zwischendurch auch wirklich wieder ganz, ganz, ganz schöne Blumen. Also wer ganz, ganz schöne Bilder von Blumen und Kräutern. Mhm. Also wer wirklich ein ganz tolles Kochbuch mal haben Find möchte, was ganz schön aufgemacht ist und was mal nicht die Standardrezepte hat, sondern wirklich auch, uns ist natürlich dann noch immer regional, ne? Und saisonal natürlich vor allem, weil wenn ich diese Wildkräuter brauche, aber die blühen halt nur jetzt, keine Ahnung, im Mai, dann kann ich es halt nur jetzt machen und nicht im Oktober, wenn das alles gar nicht mehr blüht, außer ich war schlau genug und habe was eingefroren.
Ja, das stimmt.
Es hat auch wieder von Juliane geliebt, ein Lesebändchen.
In grün, also harmoniert total mit dem Cover. Das ist also wirklich was ganz Besonderes.
Ja,
ist
ganz, ganz toll. Also wer da mal was Schönes haben will, selber, um sich hinzustellen und zu kochen oder zum Verschenken an irgendjemanden, der wirklich kochbegeistert ist und auch mal für Neues offen ist, für den ist das auf jeden Fall was. Pfefferminzpesto und Fliederkuskus vom AT-Verlag und kostet 44 Euro.
So, ein letztes. Unser Buchtipp für heute. Unabhängig vom Kochen. Also da wird auch ein bisschen gekocht, aber das ist überhaupt nicht das Thema. Jessica Durlacher. Jessica Durlacher ist eine niederländische Autorin mit jüdischen Wurzeln. Ich bin der vor noch nie, also keins ihrer Bücher ist mir irgendwie vor die Füße gefallen. Und jetzt endlich, die hat schon ganz viel geschrieben und ich habe die also irgendwie immer verpasst. Dieses Buch, Jessica Durlacher, Die Stimme, ist bei Diogenes erschienen. Im letzten Jahr, also jetzt ein Jahr her, im Mai 22. Für mich der absolute Page-Turner. So ein großartiges Buch. Also vielleicht ist dieses Buch sogar auch autobiografisch, weil sie die Geschichte einer jüdischen Familie erzählt. Mhm, einer jüdischen Familie, so fängt es nämlich an. Vater, Mutter, drei Kinder, 9/11 und die sind in New York. Die wollen nämlich heiraten. Die wollen nach jüdischer Tradition heiraten, sind bei dem Rabbi oben auf irgendeinem Hochhaus und die sehen durch die großen Fenster wie ein Flugzeug. So. Aber nicht, also das sehen die. Also die sehen das da reinfliegen und plötzlich ist all diese Vorstellung in New York heiraten und die schaffen es aus New York raus. Also die sind nicht verletzt, sie sind aber schwerst traumatisiert, weil das totale Chaos in New York ausbricht. So fing dieses Buch an. Ich war sofort drin. Also ging gar nicht anders. Und das wird aber eigentlich, das ist überhaupt gar nicht das Thema des Buches, sondern das ist eigentlich wirklich die Tür, die sich dann öffnet für diese Geschichte. Die Familie ist dann wieder in den Niederlanden. Es gibt noch eine Zeitschiene, da ist die Ich-Erzählerin in Israel mit ihrer Familie und sie erzählt eigentlich im Rückblick. Vater, Mutter, drei Kinder, wie ich schon sagte. Sie ist Psychotherapeutin und er ist Anwalt. Und der eine Sohn ist aus ihrer ersten Ehe, der Mann ist verstorben und dann haben die zwei gemeinsame kleinere Kinder. Sie möchte jetzt wieder arbeiten und sie brauchen eigentlich jemanden zur Kinderbetreuung. Und sie begegnet einer Frau, die aus Somalia geflüchtet ist. Und die heißt Amal, verschleiert. Die lebt da in so einem Flüchtlingsheim und die nehmen die auf. beziehungsweise, also sie bitten sie, dass sie sich um die Kinder kümmert. Sie wohnt weiterhin im Flüchtlingsheim, aber sie arbeitet für die und kümmert sich um die Kinder. Es stellt sich raus im Laufe der Zeit, dass die total musikalisch ist, die liebt auch den Westen und dass sie eine ganz tolle Stimme hat. Und dann wird sie, weil sie so eine tolle Stimme hat, sagen die Menschen, es gibt doch diese Talentshow im Fernsehen. Wir melden dich da an. Und sie singt dann da auch ganz fantastisch. Sie kann also eine ganz tolle Show. Und nach ihrem Auftritt schmeißt sie ihre Burka ab, ihren Schleier, alles. Und ja, dann nimmt eigentlich irgendwie diese Geschichte richtig Fahrt auf, weil die Islamisten es überhaupt nicht witzig finden, dass sie sich da quasi entblößt. Sie hat ja was drunter, aber ja, sie hat Schleier ab, Burka ab, alles weg. Und sie wird bedroht. Sie braucht, und das geht ja weiter dann mit dieser Sendung, weil sie sich ja auch qualifiziert hat, sie braucht Leibwächter. Die Familie entscheidet sich, dass sie zu ihnen zieht, ins Gartenhaus. Dann sind da aber auch immer die Leibwächter. Also diese Geschichte nimmt richtig Fahrt auf. Und dieses Buch fordert vom Leser eigentlich permanent, sich immer zu hinterfragen. Ich habe mich dann dabei erwischt, gesagt, sowas würde ich ja nie tun. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du aber nicht einfach sagen. Diese Frau braucht doch, was soll die denn jetzt machen? Und sie ist ja auch für uns da gewesen, als die Kinder. Und also es fordert irgendwie viel von einem, weil man sich immer wieder, gerade was diese ganze Problematik angeht, man sich immer wieder, man muss immer wie eine Stellungnahme eigentlich abgeben, so vor sich selbst. Ja. Ganz toll. Also diese Autorin ist eine absolute Empfehlung von mir. Also das hat mich schon sehr aufgewühlt. Und das geht ja noch weiter, aber das erzähle ich halt nicht. Das war der Buchtipp, den ich noch mit auf den Weg geben möchte. Jessica Dolacher, Die Stimme, bei Diogenes erschienen für 25 Euro.
Das würde ich mir gerne ausleihen, tatsächlich. Das klingt sehr gut.
Ja, es ist wirklich sehr gut.
Vielen Dank. Schön.
Sehr gerne.
Doch mal wieder ein Buch hier, die Seiten gewechselt.
Ja, genau. Ach, du wolltest die ja auch noch haben hier, ne?
Ja, ja, gut. Genau. Wir hoffen, ihr habt jetzt ordentlich Hunger. Anregung und Hunger vor allem.
Hunger, genau. Buchhunger und Kochhunger.
Buchhunger, Kochhunger, Backhunger. Ihr findet wieder alle Bücher auf jeden Fall in der Buchhandlung Bücherliebe in Stockelsdorf bei Juliane in unserem Podcast-Regal.
Genau. Und eine Liste fügen wir an, dass man sich das nochmal genau angucken kann.
Genau. Und dann bleibt uns noch kurz zu sagen, ihr werdet uns nicht in komplett regelmäßigen Abständen hören. Ihr seht ja schon, wann die anderen Podcasts so erschienen sind. Wir machen das immer, wie das bei uns so
wie's passt.
Zeitlich reinpasst. Genau. Und hoffen aber, dass ihr dann immer fleißig hört. Es wird auf jeden Fall beworben über die Buchhandlung bei Instagram, bei Facebook. Das heißt, ihr kriegt es auf jeden Fall mit. Und wenn ihr bei Spotify hört, ne, denkt dran, folgt uns einfach, dann kriegt ihr nämlich immer die Info, wenn die neue Folge rauskommt und gebt uns fleißig 5 Sterne.
Ja, genau.
Um jetzt mal so richtig Podcast-Style hier zu machen.
Genau, stimmt. Genau, das müssen wir noch ein bisschen besser
machen. Das müssen wir noch mal üben, genau.
Und jetzt können wir nur sagen, einfach lesen, einfach kochen und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.